Und dieser erste Gedanke, wenn es das erste Mal kommt, das hat eine große Kraft. Und ich glaube, dass wir viele von diesen Gedanken haben an jedem Tag, die fließen einfach vorbei. Und manchmal haben die aber so einen bestimmten Magnetismus. Und vielleicht fangen wir an, sie zu verbalisieren, ne? Und darüber zu sprechen und sagen, ach, eigentlich könnte ich mir das ja vorstellen. So ein Studio, ich würde das so und so machen. Und da fängt es schon an, wahr zu werden.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Heute endlich mal wieder mit einem Gast. Ich weiß, es gab jetzt ganz viele Einzelfolgen mit mir. Umso mehr freue ich mich, dass Max Prosa heute bei uns ist. Wir kennen uns tatsächlich eigentlich schon ziemlich lange, oder es ist schon länger her, dass wir uns das erste Mal gesehen haben, auch wenn wir uns in der letzten Zeit in Person nicht mehr so richtig häufig gesehen haben. Wie wir uns kennengelernt haben, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute miteinander sprechen, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber jetzt möchte ich erstmal Max ganz, ganz herzlich begrüßen, der, ich hoffe, du bezeichnest dich auch selber als Singer-Songwriter, sonst kannst du das jetzt gleich nochmal einordnen, wie du dich selber eigentlich siehst oder wie andere dich sehen oder dich sehen wollen. Ich denke, da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven, die wir da einnehmen können. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist.
Hallo Moritz, freut mich auch total, hier dabei zu sein. Und ja, Singer-Songwriter ist jetzt an der Oberfläche vielleicht der passendste Begriff erstmal. Genau. Wie es ja so oft ist, immer mit diesen Schubladen, deckt das nicht alles ab und man liegt sehr schnell dran auch ganz woanders in den Vorstellungen, wenn man das einfach so hört. Aber es trifft schon, es gibt schon auch eine große Schnittmenge dazu.
Ja, sehr gut. Ja, ich habe auch vorher noch mal ein bisschen, weil wir uns ja nur eher aus einem privaten Kontext kannten, recherchiert, dass du ja schon wahnsinnig viele Alben gemacht hast und schon sehr, sehr lange unterwegs bist. Stimmt das so ungefähr 2000, wann war deine erste Tour so richtig? 2011, 12?
Ja, 2012 war das ja, da kam das erste Album raus. Ja, manchmal kann ich das selber gar nicht glauben, dass das jetzt schon 13 Jahre sind.
Genau, ja. Das ist interessanterweise kurz bevor wir uns dann offensichtlich kennengelernt haben, weil wir 2013 unser Yoga-Studio Peace Yoga eröffnet haben. Und du dann wahrscheinlich dort in den Anfängen auch bei uns warst.
Ja, genau. Ich erinnere mich, dass mich eine Freundin mitgebracht hat, eine Musikerfreundin auch. Und ja, dass ich das erste Mal bei euch war, genau in der Zeit, ja, in dieser Anfangszeit.
Weil es besonders stressig dann war und du ein bisschen Yoga brauchtest oder einfach nur so aus Interesse?
Ich war schon immer neugierig, was diese ganzen Möglichkeiten angeht, eigentlich ja Möglichkeiten der Spiritualität, wenn man so will, ne? Und habe dann auch gleich gemerkt, bei euch geht's da auch um mehr. Es wurde auch gesungen, das ist mir auch sofort hängen geblieben. Und da gab es natürlich dann auch eine große Schnittmenge zu dem, was mich interessiert. Und so bin ich dann wiedergekommen und war eine Zeit lang ja sehr intensiv dabei. Ja.
Sehr gut. Und so bist du zum Yoga gekommen, aber wie bist du zum Schreiben gekommen oder zur Musik? Was war überhaupt zuerst da? Hast du dich erst mit der Sprache auseinandergesetzt und mit Worten oder erst mit der Musik oder kam alles gleichzeitig?
Also das Schreiben, das war schon immer für mich so ein Steckenpferd. Schon als kleines Kind hatte ich so Spaß daran, Gedichte zu schreiben. Und ich habe dann teilweise versucht, die zu imitieren, die wir da im Schulbuch hatten, von Goethe oder so, und meinen Eltern die vorzulesen und so zu tun, als wären die von Goethe, und zu gucken, ob sie es merken. Also so, da hatte ich irgendwie Freude dran. Das hat sich schon früh abgezeichnet. Und dann kam die Musik, dann hatte ich so ein Erweckungserlebnis eigentlich, als ich dann die Rolling Stones entdeckt hat. Die waren ja damals schon alt, aber irgendwie bin ich auf die gestoßen, habe dann so als kleiner Junge da so eine DVD von denen gesehen und habe dann realisiert, diese Konzertgitarre, die ich spiele, die meine Eltern, da haben die Wert drauf gelegt, weil das kultivierte Kind ein Instrument spielt, ne? So irgendwie daher kam das. Und das ist ja das gleiche Instrument, was die da auf der Bühne haben bei den Rolling Stones. Nur spielen die das anders. Ne? Und dann weiß ich noch, dass ich da die dann nahm und das erstmal so einen Akkord spielte und mir da vorstellte, wie die ganzen Leute dann auch da das aufnehmen und zuschauen. Und daran kann ich mich noch sehr erinnern. Und so kamen diese beiden Dinge zusammen dann mit der Zeit, ne? Also es gab dann eine Schulband und so Versuche in die Richtung auf Englisch. Und dann irgendwann bin ich dann auf Deutsch gekommen und es kam die Poesie und die Musik zusammen und so fing das an mit Max Prosa.
Und hast du dir also damals dich schon so ein bisschen in so Fantasiewelten reingelebt, also dir selber vorgestellt, wie du auf einer großen Bühne stehst und vor vielen Leuten bist? Und war Fantasie, ist das auch der Treiber für deine Texte, also dass du dich gut einfach in alle möglichen Richtungen hineindenken kannst?
Ja, total. Ich glaube, ich war Einzelkind und hatte immer da oft viel Zeit alleine und da passiert es natürlich, ne, dass man sich das irgendwie vorstellt, wie auch wie Fußballspiele sind, weiß ich auch noch, dass ich mir dann vorgestellt habe, wo die anderen Spieler sind und was die machen so, ne, und
Ah,
irgendwie
ja.
dann einfach Spielkameraden und sowas alles mir ausgedacht habe und so eben auch diese Szene. Und ich glaube aber, das ist ein ganz starker Motor, diese Fantasie für uns, auch später, wenn man sich irgendwas vorstellt, damit fängt es ja an, mit diesem Gedanken, ne? Wie, man sieht sich selber in einer bestimmten Position und man sieht vielleicht das Yoga-Studio, ne? Dass man, indem man sich wünscht, Lehrer zu sein. Und dieser erste Gedanke, wenn das erste Mal kommt, das hat eine große Kraft. Ich glaube, dass wir viele von diesen Gedanken haben an jedem Tag, die fließen einfach vorbei. Und manchmal haben die aber so einen bestimmten Magnetismus. Und vielleicht fangen wir an, sie zu verbalisieren, ne? Und darüber zu sprechen und sagen, ach, eigentlich könnte ich mir das ja vorstellen. So ein Studio, ich würde das so und so machen. Und da fängt es schon an, wahr zu werden. Und so sehe ich auch diesen ersten Gedanken mit dieser Gitarre und den Menschen da. Der hatte eben diese Anziehung. Und ich bin seitdem, habe ich dann immer mal angefangen habe, so spielerisch mich da reinbegeben, Bands gehabt und so weiter, bis es dann irgendwann soweit war. Aber diese Vorstellungskraft, das ist die stärkste Gabe, die wir als Menschen haben.
Ja, absolut. Das glaube ich auch. Und es ist auch eine, die oft unterschätzt wird, glaube ich. Und auch gar nicht so richtig gefördert und genutzt wird, ne? Also gerade in unserem System, wie wir aufwachsen zumindest, auch in der Schule. Ich war jetzt auf dem Musikgymnasium, da gab es dann zumindest so ein bisschen mehr Freiraum, was das angeht. Aber selbst da, ne, das ist ja oft klassische Musik oder selbst wenn es moderne Musik ist, aber sie ist dann ja doch vorgeschrieben in gewisser Weise und der Text steht da und die Noten stehen da und dann gibt es doch nicht mehr so sehr viel Freiraum, den man da selber irgendwie erforschen kann. Und gleichzeitig glaube ich, dass man auch die Struktur braucht, so als Ankerpunkte, von denen man dann ausgehen kann und von denen man dann losreisen kann oder die man auch braucht, um seine Fantasie überhaupt mit irgendwas zu füllen, was schon da war oder was einem jemand erzählt hat oder wie du, was du gesehen hast oder so kleine Eindrücke wie die Rolling Stones und die hattest du dann als Bild, um davon dann zu starten und irgendwie sagte mal eine gute Freundin von uns, Esther Brutzkus, die ist Architektin, die auch diese wunderbare Wohnung hier eingerichtet hat. Und die hat gesagt, dass eigentlich immer schon alles da war, sodass man auch nie das Gefühl haben muss, man klaut irgendwas von irgendjemandem, weil letztlich gibt es schon alles und wir können nur immer wieder neu uns in diese Dinge hineinbegeben. Hast du den Eindruck für dich, dass du irgendwie so ein musikalisches Vorbild hattest damals, dem du so erstmal nachgeahmt hast, oder vergleichst du dich überhaupt mit anderen oder vergleichen dich andere mit anderen Musikern oder Schreibern? Das kommt wahrscheinlich auch häufig vor.
Ja, also es gab schon dann so Role Models, sagt man ja, ne? Rio Reiser, Bob Dylan, David Bowie, das hat mich dann fasziniert als Jugendlicher und damit fängt dann auch alles an, ne? Imitation, aber es kann nie genauso werden, also wird dann das eigene draus, ne? Aber so lernen wir auch zu laufen und so hört das auch nicht auf, bis dann später irgendwann das eigene daraus wird. Egal aus was wir machen, weil das kann ja nie die Kopie, die exakte Kopie sein, ne? Weil es in eine ganz andere Zeit ist, eine ganz andere Kultur. Es haben dann auch viele geschrieben, ne? Weil ich dieses Mundharmonika-Gestell hatte, der Bob Dylan Berlins oder was, ne? Aber natürlich eben ganz anders sozialisiert und dadurch eben auch ganz anders. Aber trotzdem, diese Idee davon, jemand zieht herum und spielt Lieder nur mit der Akustikgitarre, manchmal auch mit einer Band, erzählt Geschichten, poetische Geschichten. Das hat mich fasziniert, das ist geblieben, vor allen Dingen deswegen, weil es eben diese beiden Dinge vereint hat, ne? Also die Musik, die Gitarre, die ich ja schon hatte, wo du sagst, eine Struktur, das war eben ganz wichtig. Als dieser Moment für mich kam, konnte ich schon Gitarre spielen, zumindest mit der linken Hand, ne?
Ja.
Weil die ist ja gleich. Bei der, die rechte Hand macht was anderes bei der spanischen Gitarre, ne? Aber die linke ist gleich, so war es für mich einfach. Ich musste nicht bei Null anfangen, sonst wäre es vielleicht auch nie dazu gekommen, weil das hält einen ja dann doch teilweise auf, ne? Diese langen Wege, die sowas brauchen. Und ja, und so kam dann Bob Dylan, Rio Reiser und so. Bei die ging es dann weiter. Die Lieder von denen habe ich dann auch in meine Programme eingebaut, in meine frühen. Und angefangen selber zu spielen.
Und textlich gibt es irgendwie auch so alte Meister und Meisterinnen, sage ich mal, die dich aus der Poesie viel beeinflusst haben oder auch gerade aktuell vielleicht beeinflussen? Oder ist es immer so, das sind immer einfach Phasen und Dinge, die so auftauchen?
Also die Poesie oder die Gedichte, das kam ein bisschen später dann wieder dazu. Also irgendwie vielleicht so 2015 habe ich dann damit angefangen, wieder reine Gedichte zu schreiben, weil das eben auch eine ganz eigene Form ist.
Ja.
Und da sind, ja, das, da gibt es das auch, so diese Role Models, beziehungsweise einfach die vielen verschiedenen Dichter des Expressionismus zum Beispiel, nie wieder wurde so geschrieben wie damals. Also es ist wirklich ganz eigen und wunderschön und kraftvoll. Und ja, das ist natürlich immer wieder eine Inspirationsquelle, sich das anzugucken. Ich habe, die heißen Frankfurter Anthologien, irgendwann mal rausgegeben von Marcel Reich-Ranitzky und dann weitergeführt. Und da ist immer ein Gedicht und dann schreibt jemand über dieses Gedicht einen kurzen Text, so eine Art kleines Essay. Und das liebe ich. Also da mir eins rauszunehmen oder einfach aufzuschlagen und man landet irgendwo und liest eben ganz oft auch diese Geschichten von diesen Dichtern und Dichterinnen, die teilweise dann auch in ihrer Zeit gar nicht gehört wurden oder gelesen wurden und gar nicht bewusst waren, was sie da irgendwie für die Nachwelt bereitstellen. Ne? Und weil man hat eben durch die Sprache so einen schönen Zugang zu dem Gefühl, der ganz pur ist, der dann gar nicht, denke ich, auch heute ist immer so viel Video und man denkt, ja, das ist ja alles drin, so, ne, visuell hören und die Worte, ne, und trotzdem ist in der reinen Sprache, also nur im übertragenen Wort, dieses Gefühl manchmal viel stärker da, als in diesem ganzen Feuerwerk von Eindrücken, ne, die
ja,
wir heute machen.
Das erinnert mich an zwei Dinge. Ich hatte neulich ein geschäftliches Gespräch mit einer Anwältin, ehrlich gesagt, und die hatte, ich war ganz überrascht, weil sie dann sagte, ja, dann lass uns telefonieren. Und das war so ungewohnt, weil ja heutzutage das immer sehr, sehr üblich ist, dass alles irgendwie ein Video-Meeting ist und ein Video-Call ist und hat ja auch sehr viele schöne Sachen, dass man die Mimik sieht und die Gestik sieht und so weiter. Und gleichzeitig hat sie aber gesagt, naja, dann gibt's nicht so viel Ablenkung. Und das war dann auch so, weil dann natürlich die Konzentration ein bisschen größer sein muss auch, wenn wir, glaube ich, einander nur zuhören, als wenn man das Video noch hat und den Mund sieht, wie er sich bewegt. Und das fand ich ganz spannend. So ein bisschen oldschool in Anführungsstrichen und gleichzeitig aber so modern, weil es eben gerade gar nicht mehr so aktuell ist, außer Podcast, die ja doch auch ein großen Aufschwung erlebt haben. Und ich kann das ja offen sagen, dass ich selber quasi überhaupt keine Podcasts höre, was interessant ist, aber selber einen mache, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber mehr Spaß macht fast, als sie dann anzuhören oder anzuhören. Yeah, yeah. Aber ich kenne viele Leute, die 2-3-stündige Audio-Sachen hören. Und ich glaube auch, dass das eine große Qualität hat. Und die zweite Sache, die mir einfiel, ist im Yoga selbst oder auch in unserer Yoga-Praxis, im Jivamukti-Yoga, ist die Sprache und der Klang so wichtig und ein Grund, warum wir ja auch nicht vorturnen und versuchen, nur über das Wort Dinge zu vermitteln und über die Sprache. Und das finde ich sehr spannend, weil das Gehirn einfach so viel mit dem Sehen oft zu tun hat und überlastet ist, dass es sich vielleicht auch freut, in Anführungsstrichen, wenn auch diese Teile mal so ein bisschen wieder aktiviert werden können. Und ich glaube, wie du auch sagst, weiß man auch wissenschaftlich, dass das einen viel direkteren Einfluss haben kann auf unsere Emotionen zum Beispiel. Also, dass ein Klang viel schneller Angst auslösen kann und alle möglichen Gefühle, als es mit dem Bild eigentlich funktioniert. Gibt es eine Message, würdest du sagen, die du den Leuten gerne insgesamt in deinem Schaffen, könnte man jetzt ja schon langsam sagen, und in deinem Werk mitgeben willst? Oder folgst du da einfach deiner Intuition und überlegst gar nicht lang, ob das jetzt wirklich zu deiner Message passt, was du da rausbringst?
Also es gibt nichts, was ich jetzt so einfach in so ein paar Worte fassen könnte, wie so ein Slogan oder so.
Ja.
Ich glaube, dass die Dichtung und die Musik an sich den Blick ja auf das Innere lenkt und die reiche Innenwelt. Und das ist mir ein Anliegen, eigentlich auch für mich selbst und auch für, und mit dem, was ich mache, dass dieses die Hinwendung zu diesem Reichtum im Innen, dass die also dass da, wie so, als wäre das so eine Werbung dafür oder einfach, dass das betont, weil eben so viel auf dieser Welt im Materiellen liegt und nach draußen gerichtet ist und im Technologischen und so, das alles, ne? Das sind ja praktisch die Dinge, die die, wo das große der Menschen, aber gleichzeitig leben wir auch in einer Zeit, wo das so viel passiert, dass ganz vielen etwas fehlt, ne? Und das irgendwie so, es da auch eine große Leere gibt zum gleichen Teil und eine Unbeholfenheit, mit dieser Leere umzugehen. Und da Wege dorthin sind ja zum Beispiel Yoga oder auch Musik, Dichtung schon immer gewesen, ne? Religion. Da gibt es irgendwie diese Verbindungslinie zwischen dem, was uns eigentlich wichtig ist und eigentlich was bedeuten kann, so, ne? Und der immerwährende Konflikt dieses modernen Menschen, so viel zu erreichen und doch vor dem Nichts zu stehen und dann am Ende festzustellen, was ist das, was mich eigentlich berührt und glücklich macht? Ja, gar nicht das, wofür ich das viele Geld ausgebe, wofür ich, was alle Leute auf der Oberfläche interessiert, sondern eben Dinge, die viel schwerer zu kommunizieren sind. Und da ist das eben ein Weg hin. Darum geht's ja auch in einem Lied oder in einem Gedicht, etwas zu einfach zu kommunizieren, was eben schwer kommunizierbar ist. So. Und dann immer wieder da Wege hinzusuchen, das ist auch die große Herausforderung und wird nie langweilig.
Und was dann vielleicht am Ende sogar jenseits der Worte liegt, ne? Und die Worte so zu so Türöffnern vielleicht werden, um diesem Gefühl überhaupt wieder nahe zu kommen, was vielleicht unbeschreiblich ist. Und was ja in der Yoga-Praxis auch so ist, da gibt es Millionen von Sachen und am Ende des Tages geht es aber vielleicht um eine Erfahrung, die mit nichts zum, die man gar nicht machen kann oder die man auch nicht aufschreiben kann oder gar nicht darstellen könnte, weil sie letztlich irgendwie entweder einfach schon da ist oder nur gefühlt werden kann. Und du sagtest ja gerade, dass manche Dichter auch in ihrer Zeit vielleicht gar nicht so populär waren oder nicht so gehört worden sind. Und vielleicht ist das ja auch manchmal so, auch mit Texten oder Musik, die du machst oder mit Dingen, die wir machen, dass das im Moment vielleicht sogar schwer ist für die Leute eigentlich, weil es eben nicht dem großen Mainstream entspricht, schneller, höher, weiter zu gehen, sondern ein bisschen das Gegenteil hat und so, dass das ja auch herausfordernd sein kann, in so einer Zeit dann mit leisen Tönen in Anführungsstrichen daherzukommen. Hast du dieses Gefühl manchmal, also dass Leute sich fast schon ein bisschen getriggert werden davon, also dass deine Musik so diese Idee hat, das Innere zu öffnen, was ja auch beängstigend sein kann manchmal, wenn man nicht gewohnt ist.
Ja, klar. Und also ja, ich habe das schon, dass Leute das so von vornherein so ein bisschen abschreckt, so, ne, dass es halt einfach irgendwas ist, wo man sich konzentrieren muss, Zeit investieren muss und so. Das geht natürlich damit einher, wenn die Leute dann das aber mal tun und auf das Konzert kommen zum Beispiel, dann passiert das immer gleich wie mit so einem Fingerschnips, dass ist diese Verbundenheit entsteht und das dort ist es auch ganz interessant, dort passiert eben was, dass diese Zeilen, wie zum Beispiel wo auch immer du jetzt bist und mich auf deine Art vermisst, die treffen eben auf diese 500 verschiedenen Leben und machen in allen etwas anderes, weil jede Lebensgeschichte anders ist.
Ja.
Also in allen steigt ein Gesicht auf, ne? wo auch immer du jetzt bist und mich auf deine Art vermisst. Aber es ist passiert auch etwas Ähnliches. Es ist beides, ne? Und dieses Ähnliche ist eben das Entscheidende. Man merkt in den Menschen um einen rum, passiert das gerade auch. Und das hat was unheimlich Verbindendes. Ganz egal, woher die sind, was die wählen, was auch immer. Wir haben die gleichen Arten von Erfahrungen. Und ja. Klar, den einen trifft mehr, weil gerade jemand gestorben ist, anderen, aber trotzdem ist es ganz egal, es passiert da was die Menschen verbindet. Mhm. Und das ist eben auch das Schöne, weswegen ich das so gerne mache und auch jetzt wieder diesen ganzen Sommer, obwohl ich dieses Jahr eigentlich Pause machen wollte, Konzerte mir gelegt habe, weil ich einfach, weil das sowas intrinsisch Gutes ist für mich zu fahren und diese Begegnungen zu ermöglichen und auch selber Teil davon zu sein. Ne? Ich mache es auch mittlerweile so, ich habe so einen Kasten und Leute können dann in der Pause was aufschreiben und in diesen Kasten werfen, so wie so ein Eindruck, eine Frage, ein Wunsch. Und das wird unheimlich, ich hatte das nie gedacht, wie sehr das genutzt wird. Also ich habe da 50, 60 Zettel in diesem Kasten.
Ja, ja, ja.
Immer in der Pause und dann lese ich das vor und dann passiert das Umgekehrte. Ne? Die Leute öffnen was von sich, erzählen was, möglicherweise, wie sie hierher gekommen sind, was sie besonders berührt hat. Und dann ist das wieder wie ein Lied, weil die anderen merken, ah ja, die sind ja wie wir, ich kenne die gar nicht, aber trotzdem, der ist ja wie ich. Und dann passiert da sowas ganz Urtümliches, was ich mag und wofür ich unterwegs bin und wofür ich mittlerweile die Lieder schreibe.
Ah, wie schön. Ja, ich glaube, dieses Zusammenkommen einfach, ne, das hat ja auch so was Magisches, warum auch Konzerte wahrscheinlich niemals aussterben werden, auch egal wie digital alles wird und auch ja Musik sofort verfügbar ist, egal wo. Es gibt ja nichts Schwieriges mehr, man muss nicht warten, bis irgendwie eine CD rauskommt, bis man die gekauft hat und so weiter, sondern alles ist immer gleich da und trotzdem gibt es die Magie von dem Zusammenkommen, wo, glaube ich, wie du sagst, zumindest für kurze Augenblicke all dieses Trennende verschwinden kann. Und das ist das, was dann uns wahrscheinlich im Innersten alle anspricht, auch wenn wir es vielleicht nicht immer so beschreiben können oder auch uns vielleicht auch nicht eingestehen wollen. Und dennoch passiert es dann einfach irgendwie. Und diese Partizipation, von der du gerade sprachst, bemerke ich auch in der Yoga-Welt, dass der Wunsch da ist nach dem Austausch oder dem sich äußern, wie du es jetzt machst mit den kleinen Zetteln, so dass man auch Gehör findet und dadurch wieder eine neue Verbindung entstehen kann. Und das ist ja gerade so wirr, wie politisch vielleicht immer gerade alles ist, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Manchmal denke ich, dass genau durch dieses Verwirrte dann solche Sachen wieder mehr Wert bekommen können und plötzlich wichtiger werden und eigentlich einen größeren Raum einnehmen können, weil sie so ein Gefühl des Urvertrauens auch wieder hervorbringen können, hoffentlich.
Ja.
Immer nur kurz ist.
Das kann, ja. Aber wenn es irgendwas kann, dann das, ja. Diese Arten von Verbindung. Ja. Ob es nur im Yoga sei oder auf einem Konzert.
Ja, ja.
Es ist ganz interessant. Ich wollte dir unbedingt, und da habe ich wirklich schon, auch das war lange bevor du mir diese Mail geschrieben hast, hatte ich überlegt, ob ich dir mal schreibe. Ah. Als ich jetzt gerade das Yoga wieder entdeckt hatte, das war nämlich auf Teneriffa. Da wenn es okay ist, würde ich dir aber kurz davon die Geschichte davon
unbedingt
erzählen. Ich
weiß nicht, ob
ich, ja.
Ja.
Es war nämlich so, dass ich war da, hatte so ein bisschen Zeit, war 5 Wochen auf Teneriffa diesen Jahresanfang, um zu schreiben. Und ich war damals ja dort im Studio bei euch und habe das sehr geliebt. Und dann irgendwann habe ich mal angefangen, Marathon zu laufen und ein bisschen was anderes zu machen. Dann habe ich die Zeit irgendwie da investiert, habe ja auch Familie und war immer sozusagen dann natürlich immer mit diesem Weg zum Studio verbunden. Und am Ende ist das ja auch so eine Form von Gewohnheit. Und irgendwann war das dann nicht mehr so in meinem Kosmos drin.
Ja.
Und ich habe tatsächlich das gar nicht mehr gemacht. Also auch für mich alleine nicht. Und habe dann so auch irgendwann gemerkt, dass ich gar keinen eigenen Bezug dazu habe. Ne? Also ich konnte, also es hing immer damit zusammen, bei euch ins Studio zu gehen, ne? um Yoga zu machen. Und tatsächlich immer mal habe ich dann auch, als ich mal auf Reise war, das mal so versucht. Aber ich habe auch gemerkt, ich wusste gar nicht, wie ich weitermache, weil ich ja eigentlich gewohnt war, dass du mir das sagst oder so, ne? Oder jemand, der da bei euch Yoga macht. Und es war wirklich einfach dann weg, wie es weitergeht. Und klar, konnte ich mich so ein bisschen erinnern, aber ich hatte einfach keinen eigenen Bezug. Und dann bin ich in dieses Studio dort gegangen. Das war auf Teneriffa, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt, leider. Ein schönes Studio, ganz normales. Es gab irgendwie Hatha Yoga und Ashtanga. Und dann hatte ich da meine Praxis und war, und die hing, ist, also das mache ich schon länger, auch zu meditieren und zu beten morgens. Mhm. Oder ich habe so eine Praxis, die ist nicht auf eine Tradition gegründet, weil ich leider nicht so aus so einer Tradition komme, sodass das für mich auf diese Art einen Sinn macht. Ich habe mir das sozusagen selber zurechtgelegt, ja, wie ich das mache und so eine Art von Intention aber und Verbundenheitsgefühl im Morgen für mich schaffe. Und habe dann das an diesem Tag also auch gemacht. Und das war nämlich die erste Stunde, in der ich zum Hatha Yoga gegangen bin dort. Das war irgendwie relativ im Vormittag und ich ging dorthin und mache diese Übungen. Und plötzlich hatte ich dieses Gefühl in mir, dass da gerade wieder sowas passiert wie bei dem Gebet. Dass praktisch letztendlich mein ganzer Körper so eine Zunge ist, die gerade diese Worte ausspricht. Denn was beim Gebet nämlich auch passiert ist, die gewinnende Kraft, dadurch, dass man es immer wieder macht und es sind bestimmte Worte, die erzeugt das etwas wie Haltung oder eine innere Hose, mit der man dann anders in den Tag geht als ohne. Und wäre also diese harte Yoga-Stunde und wär einfach eine Fortführung von diesem Gebet und zwar auf der körperlichen Ebene, ne, wo das eine diese intellektuelle Kraft und dieses Einordnen des Abstrakten ist, passiert das andere im Körper und bringt diese andere Ebene dazu. Und das war eine unheimlich tolle Erfahrung, dann in dem Moment zu merken, ich führe das noch weiter und es kommt ein ganz anderer Aspekt, den ich sonst nicht so gewohnt bin. Ich bin eher ein Kopfmensch, ne, vom Schreiben und erschließe mir darüber die Welt. Aber gerade deswegen merkte ich, wie gut mir das tut, da diesen Körper zu spüren und auch zu merken, da kann ich auf selbe Art und Weise mich gut in die Welt mitstellen.
Ja.
Und das passierte also und ich habe gleich gemerkt, oh, da ist ein großer Teil, den habe ich irgendwie vermisst, auch wenn ich viel gelaufen bin und so, es passiert da nochmal was anderes. Da haben sich Menschen ja auch vor tausenden von Jahren diese Gedanken gemacht und genau wie beim Gebet diese Worte geformt, haben da was rausgefunden. Ne? Und genauso wie da ist es, man stünde davor und würde denken, hä, wieso soll ich dann diese Haltung annehmen mit meinem Körper? Mhm. Sport kann ich auch anders machen. Nein, es geht genau um diese Pose und auch um die Abfolgen, weil das erzeugt etwas und das kann man nicht beschreiben, das kann man nur merken.
Ja, und wie schön.
Und dann ging es eben noch weiter, dann wollte ich zwei Tage da drauf wieder in dieses Studio und dann war aber dieser Kurs voll und es gab nur noch den Ashtanga-Kurs. Und dann bin ich zu diesem Ashtanga-Kurs und da war es so, das weißt du bestimmt, man macht das alles selbst. Es gibt niemanden, der einem das sagt.
Ja,
Und ich war noch mit, es waren zwei Leute nur da in diesem Ashtanga-Kurs und die Lehrerin sagte, also ich müsste das selber machen und ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich war ja nur gerade erst wieder angefangen und sagte, ich weiß nichts und dann dachte ich, naja gut, dann geht sie's mit mir durch, wären ja heute nur zwei Leute und würde sie mir das zeigen, aber ich müsste dann immer selber das wieder wiederholen und so. Und das habe ich dann gemacht und wir sind diese ganze Reihe durchgegangen. Also nur die Standing Poses haben wir geschafft.
Ja.
Und dann bin ich eben zurückgegangen, dann habe ich mir dieses Plakat fotografiert und bin zurückgegangen und vom nächsten Tag an bis heute habe ich, also bis auf wenige Ausnahmen, jeden Tag diese Abfolge gemacht, weil ich sie eben für mich machen konnte. Und das war irgendwie so ein großer Unterschied, habe ich gemerkt. Also allein für mich diese Selbstermächtigung, auch im Zusammenhang mit diesem Gedanken des Gebets, dass ich aufstehen kann, dieses Meditationgebet mache und dann später diesen Körper da auch mit reinbringen kann und eben diese Kraft aus dem Innen heraus ist zu meinem eigenen, ja, wie meine eigene Intention und irgendwie hat das so was Selbstwirksames. Und das ist unheimlich kraftvoll und hat nochmal so eine neue Komponente. Und das könnte ich jetzt wahrscheinlich gut wieder zusammenbringen, auch und mal wieder zu euch kommen. Will ich auch gern so, ne? Aber ich habe gemerkt, dass das irgendwas Neues reingebracht hat, was es nochmal anders manifestiert hat in meinem Leben. Die Fähigkeit, das selber zu machen und das Gefühl dabei zu haben, es ist wie ein Gebet, was von mir ausgehend für diese Welt und für mich selbst in dieser Welt ist.
Ja. Danke dir. Das war gut. Wie schön, dass du das geteilt hast. Also nicht nur, weil es ja auch so ein bisschen Yoga-Podcast ist, aber es zeigt auch wieder mit all dem, was wir besprochen haben, wie ähnlich viele Sachen sind. Und mein Podcast heißt ja, ist das noch Yoga? Weil eben doch so viel mehr Yoga ist, als man denkt oder diese Ideen sich immer wieder finden lassen zumindestens. Auch wenn ich jetzt ganz aktuell, muss ich gerade wieder ein bisschen aufpassen, weil ich gerade einen Post auf Instagram gemacht habe, wo ich mich irritiert geäußert habe über diese vielen Kakaozeremonien, die überall in Berlin stattfinden, im Zusammenhang mit Yoga und wie das mit, ob das sich miteinander vermischen sollte oder überhaupt, ob wir fürs Yoga immer noch mehr von außen brauchen und gleichzeitig ja selber ein großer Vertreter davon bin, wie eben auch gesagt, dass alles eigentlich Yoga sein kann. Das finde ich gerade ein sehr spannendes Erforschungsfeld. Und was ich so schön fand, was du erfahren hast, dass der Körper in so Schwingungsformen gehen kann. Und das ist etwas, was ich von meinen Lehrern immer so sehr deutlich mitbekommen habe, dass diese Asana eben Schwingungsformen sind. Und wenn man sie aneinander reiht, dann wie einzelne Wörter und einzelne Schwingungen zu einem Satz oder vielleicht sogar zu einer ganzen Geschichte werden, die wir vielleicht nicht immer intellektuell verstehen können. Aber wie du gesagt hast, wir können sie eben spüren. Und das Ganze wird plötzlich zu so einem bewegten Gebet und das selber zu erfahren und dann auch selber zu machen, glaube ich, du bist dann nicht allein, dass das so herausfordernd ist. Also wir haben sehr, sehr viele Menschen, die kommen wahnsinnig häufig in Klassen, auch Yoga-Lehrende, ehrlich gesagt, denen es wahnsinnig schwer fällt, alleine zu Hause oder wo auch immer auf der Matte irgendwas zu machen, obwohl sie intellektuell vielleicht das Wissen haben. Aber es hat einfach eine ganz andere Qualität, die man sich vielleicht auch erst, wie du gesagt hast, wieder nehmen muss und sich empowern muss, um das zu machen und sich das zu erlauben, auch das zu machen. Und auch da erinnere ich meine Lehrerin Sharon Gannon, die immer gesagt hat, okay, ideal wäre eigentlich, man übt einmal alleine am Tag zu Hause und geht einmal in eine Klasse, weil beides so unterschiedliche Qualitäten und Erfahrungen hat, dass es fast gar nicht miteinander zu vergleichen ist. Ja. Und wenn es bei dir wieder dazu führt, auch mal wieder zu uns zu kommen, ist das natürlich sehr schön. Wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Ich habe noch eine Frage, ob die klein oder groß ist, werden wir gleich sehen. Und zwar hast du ja gesagt, dass eigentlich das Schreiben zuerst da war und dann die Musik. Wenn du jetzt so Sachen aufschreibst, weißt du immer gleich, okay, das wird jetzt ein Song oder das wird jetzt ein Gedicht. Oder ergibt sich das immer erst zwischendrin oder und wenn es dann kein Song wird, was machst du dann mit dem Rest, was nicht als Lied geht?
Also es ist so wie Gedichte und Lieder haben so eine andere, so in ihrer Grundart haben die so ein anderes Gefühl, wie die etwas vermitteln. Ein Lied hat halt klassischerweise ein Refrain und so einen Ort, an den die Dinge immer wieder hin zurückkommen. Und dann in neuen Strophen wird entweder die Geschichte weitererzählt oder es wird ein neuer Aspekt aufgedeckt und dann kommt wieder zurück zum Refrain. Und manchmal habe ich so ein Gefühl von, ich schreibe was, ein Gedanke, es fängt meistens mit dem Text an. Dann denke ich, ah, das ist ein Gedanke, zu dem es immer wieder zurückkommen könnte.
Ja. So, ne?
Zum Beispiel jetzt, Beispiel, das habe ich so ein neues Lied, das heißt Lob der Nase. Und da geht es immer, ich kann den Augen nicht mehr trauen, den Ohren nicht mehr trauen, mit den Augen nicht die Trugbilder durchschauen. Diese Welt ist längst zu grell, um wahr zu sein. Nur die Nase ganz allein fällt nicht darauf herein. Und da wusste ich gleich, das ist ein Lied, weil da kann ich in den Strophen das drumrum bauen, die Bilder oder Geschichten aus der Welt, kann noch eine Strophe machen mit den Gerüchen der Nase, es kommt dann auch, dann schäle ich mir Orange, öffne ein Buch und so weiter, ne? Also all die Dinge, die man dann hat, die gut für die Nase sind, dann erkenne das Gute an seinem Geruch. So, das hatte irgendwie gleich die Form von einem Lied. Andere Dinge sind irgendwie mehr so linear, ein kleiner Gedanke oder es führt so wirklich von A nach B, ohne dass sich etwas wiederholt. Ganz pauschal kann man es nicht sagen, weil es kann und sollte sich auch da auf verschiedenen Ebenen was wiederholen, aber eben dann im Gedicht drin. Genau, einfach eine andere Konstruktion. Ich würde sagen, wäre ich ein Architekt, einfach eine andere Brücken und Kirchen oder und trotzdem gleicht sich immer dann doch irgendwas und dann ist doch gerade das Besondere, wenn man es schafft, das vom einen aufs andere zu übertragen.
Ja, und das Tolle ist ja aber, dass alles, was du aufschreibst, was ja irgendwie alles immer ganz wundervoll ist, nicht verloren geht, weil wir ja nicht nur deine Lieder hören können, sondern zum Glück auch die Gedichte lesen können dann. Ich glaube, es gibt mindestens ein Buch, vielleicht auch mehrere,
Ja.
schon von dir und auch kleine Ausgaben und ein Gedichtabo vor allem, was ich sehr
Ja,
schön
genau.
finde, weil es sowas, auch so wie wir es vorhin gesagt haben, so ein bisschen was Oldschooliges hat erstmal Gedichte, also wer beschäftigt sich heute schon mit Gedichten? Ja, könnte man vielleicht denken, was viele Leute lesen gar keine Gedichte mehr und können dann aber über sowas da wieder rankommen. Und gleichzeitig wird es, glaube ich, ja auch verschickt, oder? Also es ist tatsächlich auf dem echten Stück Papier gedruckt.
Genau, ja. Und per Post landet es im Briefkasten,
Ja,
der
ja.
einzige Kommunikationsort, der noch nicht überfüllt ist, ne? Und dort kriegt man das dann einmal im Monat. Und ja, ich hatte das vor vielen Jahren, diesen Gedanken 2014, und habe es die ersten Jahre nur für Freunde gemacht, eine Handvoll Leute. Und jetzt ist es in den letzten Jahren so gewachsen. Es waren jetzt 1300 Menschen haben sie nach
Wow,
mir.
ja.
Und das ist wunderschön, dass es so funktioniert, dass das Interesse daran so groß ist. Und man kann es aber immer nur bestellen von Oktober bis Dezember für das Jahr drauf, weil das
Okay.
natürlich logistisch auch ein ganz schöner
Klar.
Akt ist und wir können das nicht anders hinkriegen. Also jetzt wieder Oktober bis Dezember dann für 2026 geht. Kann sich
Also
der
ein
Newsletter eintragen,
schönes.
kriegt man Bescheid, ne? Weil es vergisst man natürlich dann vielleicht auch.
Ja.
Ne? Ja.
Ja, verlinken wir auch hier unten, weil es ja auch ein ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk ist an sich selbst oder an jemand anderen,
Ja, genau.
für das ganze Jahr da so begleitet zu werden. Du hast dann gleichzeitig, habe ich auf Instagram gesehen, aber auch gerade jetzt im März, wo wir die Aufnahme machen, 25 ein Album gerade fertig sozusagen eingespielt. Wann kommt das denn? Wann dürfen wir uns darauf freuen?
Ja,
Weißt du
das, also
schon?
das kommt erst im nächsten Jahr tatsächlich,
Okay.
weil immer so lange dauert. Aber
Ja.
meine Strategie ist, in diesem Jahr im Sommer es schon dabei zu haben, weil ich
Aha,
könnte
auf
schon,
deinen Konzerten.
genau, weil
Ja.
ich finde es eben so schön, gerade heutzutage, dass man es dann in diese Player noch einlegt, so man sie dann noch hat, ne? Und dann wirklich, also für ein Jahr lang diese Musik nur auf diesen physischen Geräten hörbar ist.
Aha, ja.
Also mal gucken, ob ich vielleicht auch sowas mache wie noch so ein QR-Code, dass man es, weil nicht alle haben diese Geräte und das ist natürlich schade. Aber ich finde es eben so schön, dass es erstmal darüber seinen Weg nimmt. Und so wird es dann auf den Konzerten ab Mai oder Juni werde ich die dann dabei haben und dann kann man es erstmal eine Weile lang nur so hören.
Ja, wie gut. Okay, sehr gut. Also ein bisschen altmodisches vermischt mit auch ein bisschen gutem Marketing. Gefällt mir
Ja,
eigentlich gut.
naja. Ob das so klug ist, wer weiß. Ob dann im Januar, wenn es rauskommt, alle das noch wollen oder die alle. Mal schauen.
Ich
Aber ich
glaube
habe es mir gut
schon.
überlegt.
Es ist ja so, dass das, was man kennt und gerade wenn man es dann schon gehört hat auf dem Konzert, dass man eher neigt, sich Sachen immer wieder anzuhören, ne? Und sich hingezogen zu fühlen zu Dingen, die man schon irgendwie mal wahrgenommen hat. Also ich glaube, dass das gut funktioniert und ich finde das immer spannend. Ich finde es spannend, solche Dinge auch auszuprobieren und auch, wie wir miteinander dann interagieren und auch, wenn es dann nicht immer nur um das größte Geld geht, was man dann generiert, aber einfach um das Kreative dahinter, sich überhaupt Gedanken darum zu machen, genau wie du es jetzt auch gemacht hast. Und ich glaube, dass das Menschen auf jeden Fall wertschätzen können. Und dann freuen wir uns, wenn du auch, ich glaube, nach Berlin kommst du auch, habe ich gesehen.
Ja, es gibt auf dem Tempelhofer Feld auch
Ah,
mehrere
was
Konzerte
Großes,
diesen Sommer mit
ja,
verschiedenen Gästen. Da haben
sehr gut.
Dota, Felix Mayer und ich haben so eine Reihe und ich habe da Konzerte mit Merit Becker zum Beispiel oder eben mit Dota oder Angela Winkler auch. Also verschiedene Gäste und das ist auch immer sehr schön an Sommerabenden auf dem Tempelhofer Feld.
Das stimmt, mit und ohne Regen, je nachdem.
Genau.
Es kann immer schön sein. Egal, was da so passiert. Ach, das freut mich. Ja, ich fand's schön, dass wir sprechen konnten. Und
ja, ich habe auch noch eine Frage.
Oh ja, hätte auch noch was, aber sag erst mal.
Ja. Ja. Es ist nämlich eine Yoga-Frage, was mich so interessiert. Jetzt, wo ich wieder neu in dem dabei bin, merke ich auch gerade durch diese tägliche Praxis, und das finde ich eben auch gerade so schön im Vergleich zum Gebet, dass sich diese Asanas verändern, ja, im Gefühl. Ne? Also sowas wie Trikon Asana, das war lange am Anfang sowas wie irgendwie meine Lieblingsasana, und es ging so irgendwie, es hat so wie immer gleich so eine Riesentür geöffnet, einfach in meinem Körpergefühl.
Ah, spannend, ja.
Und mit der Zeit ist es so, dass sich der Körper verändert, und es hat jetzt irgendwie ein viel ruhigeres Gefühl, diese Asana. Mhm. Und es ist wirklich eine ganz andere Qualität, die ich jetzt irgendwie gar nicht werten will, aber mir fällt es nur auf, wenn ich darüber nachdenke, über diese Praxis, dass es wie einen anderen Stellenwert bekommt mit der Zeit. Und jetzt frage ich mich, wie ist es bei dir, wo du das schon so viele Jahre lang machst? Verändern sich diese Gefühle dann später immer noch so? Hast du das Gefühl auch, dass du also wie persönlich ist sozusagen der Bezug zur Asana? Wie hängen da so Geschichten dran, irgendwie wie an Worten? Oder genau, vielleicht kannst du was darüber erzählen.
Ja, unbedingt. Also ich habe keine so eine einzelne Asana, wo ich irgendwas Besonderes sagen könnte. Gleichzeitig aber das Gefühl, verändert. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr das Video seht, hättet ihr Max jetzt in vielen Sonnenstrahlen getaucht sehen können. Das sah eigentlich sehr künstlerisch aus.
Okay.
Aber die Qualität ist völlig anders. Also während ich habe ja mit vielen verschiedenen Yoga-Stilen angefangen. Unter anderem habe ich dann auch irgendwann Ashtanga-Yoga übt, was ja sehr körperlich ist, und habe da wirklich geschwitzt und war angestrengt und so. Und mittlerweile, und das war etwas, was ich von Anfang an von meinen ersten Lehrern immer mitgenommen habe, dass es so die Idee ist, dass alles ausbalanciert ist, also sowohl die Anstrengung als auch die Entspannung. Und das hat sich mittlerweile so eingestellt und entwickelt, dass ich Asana, egal wie kompliziert sie scheinen mögen, so üben kann, dass ich auch wirklich nur die Anstrengung benutze, die es unbedingt braucht. Sodass ich also viel, viel entspannter, genau wie du es auch beschreibst, in einer Asana sein kann und den Atem genießen kann und die Entwicklung auch über die 5 oder 10 Atemzüge merken kann. Und das Körperliche interessanterweise, obwohl es körperlich ist, gar nicht mehr so im Vordergrund ist. Also als hätte der Körper so einen Weg gefunden, okay, das kann ich jetzt irgendwie so machen. Und ich kann da drin stabil sein. Und es gibt ja in einer Yogaschrift diese Idee von Stheda-Festigkeit und Sukham-Weichheit für die Asana. Und wenn diese Qualitäten wirklich so im Einklang sind, und das habe ich glücklicherweise immer häufiger, dass ich dann in so einer Asana einfach bleiben kann. Also ich will jetzt nicht sagen, egal wie lang, aber mehr oder weniger egal wie lang, weil offensichtlich diese Energien nach oben und nach unten zum Himmel und zur Erde so ausgeglichen sind, dass so eine Leichtigkeit entstehen kann. Und trotzdem bin ich gespannt, was da noch so kommt und was passiert. Mein Lehrer David Live, der jetzt mit Mitte 70, der sagt jetzt, okay, ist durch mit Asana, sagt das schon ein bisschen länger, und er hat das alles gemacht und er hat seinen Körper in alle möglichen Richtungen bewegt und er hat das alles mitgenommen, was daraus entstanden ist, und widmet sich jetzt ausschließlich nur noch anderen Praktiken und Ritualen und Meditationen. Und ja, auch das finde ich dann immer sehr spannend zu sehen, wie das bei Menschen ist, die schon so lange das machen.
Also weil es ja auch eine Vorbereitung zur Meditation sein soll, ne? Das ist ja auch, wird ja auch immer wieder gesagt. Oder ist
absolut, absolut.
Ja. Interessant, ja.
Jetzt, wenn du nochmal die Sonne wegmachen willst, dann schiebst du sie nochmal. Aber sonst, es sieht wirklich sehr schön aus. Wir sehen dich nicht mehr so gut, aber wir sehen die Sonne, was ja auch zum Erstrahlen und Erhellen ganz gut passt, was wir hier besprechen. Mir ist eine Sache gerade noch wieder in den Sinn gekommen, als du gerade von der Nase gesprochen hast und dem Song, es gibt ja diese Chakras und Energiezentren im Körper, und das Wurzelchakra, das unter anderem sich mit dem Thema Angst auf der einen Seite beschäftigt und auf der anderen mit dem Thema Vertrauen und dem Thema Urvertrauen. Das hat interessanterweise, ist das dem Geruchssinn zugeordnet. Und das fand ich ganz spannend, wo du gerade sagst, nur die Nase lässt sich nicht täuschen. Ich erinnere es jetzt nicht mehr ganz, aber so in die Richtung. Dass vielleicht ja auch nicht nur die Augen und das Ohr, sondern dass eben dieses Geruchsverhalten offensichtlich auch schon in dieser Energiearbeit irgendwie eine sehr besondere Rolle spielt und eine sehr grundsätzliche und basale Rolle spielt, die uns Angst machen kann, aber vielleicht auch Vertrautheit herausriechen lässt.
Total. Ja. Ich habe auch über die Nase gelesen, dass es das erste Organ war. Und also das erste Sinnesorgan und deswegen auch so tief geht. Ne? Also nichts kann uns so zu einer tiefen Ebene zurückversetzen in Vergangenheit oder sowas. Ne? Also jetzt gerade im Frühling, mir geht es oft so, man geht auf die Straßen und hat irgendwie diesen Geruch und plötzlich fächert sich da so eine Welt auf von all den anderen Frühlingen und eben auch den ganz weit zurückreichenden. Ne? Was
Das
als ein
stimmt.
visueller Sinneseindruck gar nicht so könnte. Das irgendwie so eine Wahrhaftigkeit davon, die liegt irgendwie in diesem Geruch. Ja.
Absolut. Das habe ich auch, wenn man so aus dem Flugzeug steigt oder aus der Bahn irgendwo, dass so ein Land oder eine Stadt auch immer so einen besonderen Geruch hat. Und wenn man dann schon da war, mir geht es dann so, dass alle diese Erinnerungen plötzlich wieder da zurückkommen können.
Ja.
Ach, spannend. So viele Dinge. Ja, so ist es immer, wenn ich hier zum Schluss kommen will, dann fallen uns immer noch die schönsten Sachen ein. So ist es ja oft manchmal. Ich glaube manchmal, das Unterbewusstsein will dann nochmal schnell alles unterbringen, was noch rein sollte. Max, ich danke dir sehr für deine Zeit und für alles, was du mit uns geteilt hast und mit allen, die zugehört haben. Alle Infos zu Max findet ihr natürlich hier unten unter dem Podcast, wo auch immer ihr das jetzt hört, aber irgendwo in der Nähe sind dann auch Links zu Max Website, wo er seine Tour findet und seine Gedichte und sein Abo und seine Musik. Die gibt's natürlich auch wahrscheinlich überall, wo man Musik heutzutage so hören kann, bis auf die neuen Songs.
Ja,
die noch
genau.
Nicht. Die gibt es erstmal nur analog und in Person. Hab einen ganz wunderbaren Tag, Max, mit der Sonne.
Danke.
In deinem Zimmer und draußen natürlich auch. Und ich hoffe dann bis ganz bald auf der Yogamatte.
Ja, bis dahin, Moritz. Danke dir.
Ich danke dir.